eine der schönsten Beschreibungen, die ich gefunden habe für Shiva, ist, er ist der Zerstörer. Das verstehen wir, aber wir haben was ganz Wichtiges vergessen und übersehen. Der Zerstörer der Illusionen. Der Zerstörer der Illusionen. Ganz wichtiger Beisatz. Hm? Nicht der Zerstörer, sondern der Zerstörer der Illusionen. Das heißt, die ganze yogische Wissenschaft und ganz, ganz viel, was wir auf diesem Planeten kennen, wurde übermittelt und weitergegeben von und durch Shiva. Jetzt gibt es in Shiva mehrere Ebenen noch einmal. Ihr kennt vielleicht die indische Trinität von Brahma als derjenige, der das ganze Weltenall erschaffen hat, Vishnu als derjenige, der das Weltenall erhält und Shiva, der das Weltenall wieder aufnimmt und transformiert, zerstört. Das ist eine Ebene von Shiva. Es gibt andere Ebenen, wo er andere Funktionen erfüllt. Ich finde es eigentlich nicht relevant, viel darüber zu reden. Viel wichtiger finde ich, dass du in dir vielleicht dich für die nächsten Tage einmal aus dem Weg räumst, was deine Vorurteile dieser Energie gegenüber betrifft. Wenn du noch keine Verbindung dazu hast, zu dieser Energie, gar kein Problem. Es ist eine universelle Kraft. Man könnte auch sagen, Shiva und Shakti. In dieser Dimension ist Shiva das urmännliche, das solare Prinzip. Das, was wir vorhin in Pingala hatten. Und Shakti das urweibliche, das lunare Prinzip. Und wenn es darum geht, dieses Energiesystem freizuspielen, uns zu aktivieren, uns von unseren Illusionen und Verhaftungen zu befreien, kann ich einfach nur sehr ans Herz legen, mit der Shiva-Kraft zu atmen, zu sein, sie wirken zu lassen. Und das ist für mich in den letzten Jahren, habe ich eigentlich konstant über diese Lineage von Babaji bin ich mit dem Shiva-Feld in Kontakt gegangen und habe aus seinem Feld Dinge empfangen, Dinge übersetzt. Es gibt ein Buch, was Anfang nächsten Jahres erscheint, mit 112 Meditationstechniken, inspiriert aus seinem Bewusstseinsfeld. Also ich fühle mich da sehr verbunden. Und das wird auch die nächsten Tage unser Einstiegsimpuls, dass wir die Shiva-Kriya machen in einer Kombination zwischen einem Mantra und einer bestimmten Art zu atmen in den Chakren. Und wie sind wir jetzt zu Shiva gekommen? Es ist mir dahingehend wichtig, dass du ein Gefühl bekommst, woher ich auch Energien beziehe, aus welchem Bereich sie kommen. Und das ist ganz klar auch eine männliche Energie, es ist eine sehr kraftvolle Energie und einfach die Einladung, nimm wahr, ohne Vorurteil, ohne dich am Anfang zu versperren, was es einfach tut. Diese Energie wirken zu lassen. Es ist ein sehr, sehr hohes Bewusstseinsfeld, weit über unsere Kapazitäten hinausgehend, weit über das hinausgehend, was wir uns irgendwie vorstellen können, was Leben sein kann. Es geht wirklich in so andere Dimensionen rein. Und für mich ist diese Energie vor allem deshalb auch so ansprechend, weil es sowohl kraftvoll als auch sehr nach innen gehend ist. In Indien ist es bekannt, wenn du tief meditieren möchtest, geh zu Shiva. Such seine Energie, seine Kraft auf, wenn du wirklich meditieren magst. Und das ist ein Feld, gerade in dieser Lineage, in dieser Tradition, wo ich bedingungsloses Vertrauen habe, dass das, was von da kommt, uns wirklich so aufschließen und so befreien kann, wie nach meinem Gefühl kaum eine andere Energie, die zurzeit auf diesem Planeten präsent ist. Natürlich, es gibt auch viele andere Energien, die sehr wichtig sind. Also, wenn du andere Erfahrungsräume aufschließen möchtest, es gibt sehr kraftvolle außerirdische Energien, nicht zu vergessen, natürlich in unseren Breitengraden, die absolute Herzenergie, Christusenergie, die sehr tief führen kann, die wirklich im Grunde genommen das repräsentiert, was wir kollektiv mit am meisten lernen dürfen, der Sprung vom dritten Chakra ins vierte Chakra, dass wir in die Herzenergie kommen, in die grüne Zone, wie ich es nenne, die grüne Zone der Herzenergie. Das Herzchakra ist grün, mit der grünen Farbe assoziiert. Ich habe sehr, sehr viel über das christliche Geistfeld lernen dürfen mit dem Christus, und in den letzten Jahren habe ich mich hauptsächlich auf diese Linie in Bezug auf Shiva konzentriert, weil ich mitbekommen habe, dass bestimmte energetische Phänomene leichter mit dieser Kraft zu handeln ist. Und eine Sache, die damit zusammenhängt, ist, dass die Energiequalität auf diesem Planeten sich massiv verändert hat in den letzten Shiva, welcome. Es brennt schon. Wir haben den Feuerkörper und seine Energie. Schön. Sehr schön. Also wenn ich hier in Flammen stehe und tanze, wisst ihr Bescheid. Die Energien auf diesem Planeten haben sich massiv verändert in den letzten 30 Jahren. Und nach meinem Gefühl geht es einfach nicht mehr mit der Kükenfeder. Es geht nicht mehr so ganz mit den ganz sanften Energien. Für manche Ebenen. Natürlich, es gibt Ebenen, wo es durchaus stimmt und wahr ist, dass dass Sanftmut eine sehr hohe, sehr weise, sehr hochentwickelte Qualität ist, in die wir reinkommen können. Ein absoluter Schutz, ne, der Sanftmut, die Weichheit. Und für manche Ebenen, gerade um in dieser Welt etwas in Bewegung zu bringen, da braucht es nochmal eine andere Kraft. Braucht es nochmal eine andere Energie, weil sich das duale Spektrum einfach in dieser Welt auf sehr heftige Art und Weise, auf sehr polarisierende Art und Weise zeigt. Und da braucht es manchmal dieses Feuer, diese Entschlusskraft, diese Klarheit, die es eben sehr stark auch in der Shiva-Energie gibt. Es ist auch deshalb wichtig, sich mit dieser Energie auseinanderzusetzen, weil wir das kollektiv unterdrückt haben, möchte ich sagen. Wenn man jetzt Shiva als die Energie der Vergänglichkeit, des Entwerdens, des Sterbens, wenn wir es als diesen Aspekt betrachten, dann sind wir so sehr in Hochachtung von Brahma und wir lassen Dinge entstehen und wir wachsen höher, schneller, weiter, aber so den anderen Pol, den Nachtpol, das Loslassen, das Ausatmen, das ist irgendwie nicht so in unserer Gesellschaft hoch anerkannt oder hoch gewertschätzt. Das heißt, auch dort gibt es kollektiv ein absolutes Ungleichgewicht zwischen der aufbauenden Kraft und der auflösenden Kraft. Das Ungleichgewicht hin zur aufbauenden Kraft. Und dann kommen wir natürlich in pervertierte Formen der aufbauenden Kraft als Kollektivkrankheit, nämlich Krebs. Das ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist die Schattenseite der aufbauenden Kraft, die sich dort symptomatisiert. Da bräuchte es eigentlich Shiva. Da bräuchte es die abbauende Kraft als Ausgleich, damit so etwas sich nicht symptomatisieren muss. Jede Kraft, jede Energie hat eine Licht- und eine Schattenseite. Die aufbauende Kraft hat eine Licht- und eine Schattenseite. Auch die aufrechterhaltende Kraft hat eine Licht- und eine Schattenseite. Die Schattenseite der aufrechterhaltenden Kraft ist Stagnation. Da verändert sich nichts. Stier, Materie, keine Wandlungsfähigkeit. Alles bleibt bloß beim Alten. Das ist die Schattenseite von der aufrechterhaltenden Kraft oder von Vishnu. Schattenseite von Brahman oder der erschaffenen Kraft ist dieses immer weiter, immer höher, immer schneller, mehr, mehr desselben. Haben wir auch sehr stark in unserer Leistungsgesellschaft ausgeprägt. Das ist die Schattenseite des aufbauenden Prinzips, was nicht innehalten kann, was nicht stoppen kann, was über Grenzen geht. Da haben wir auch das Prinzip des Übergriffes, des parasitären Übergriffes, dass man sich Dinge zu eigen machen möchte. Auch aufbauendes, ausdehnendes Prinzip, Schattenprinzip, vielleicht auch von Jupiter, dieser ausdehnenden Energie im Astrologischen. Dann Shiva. Shiva am ehesten assoziiert vielleicht ein bisschen in Richtung Steinbock im Astrologischen, aber man kann es nicht eins zu eins übersetzen eigentlich. Das ist die Energie, die über die physische Materie hinausgeht. Das ist eine strukturierende Energie auf einer Seite, auf der anderen Seite auch eine strukturauflösende Energie und eine, die über diese Welt eben hinausführt. Lichtseite, Veränderung, Transformation, etwas, was stagniert ist, kommt in Fluss, kommt in Wandel. Und das ist das, was wir gerade massiv auf unserem Planeten brauchen. Also wir sind so sehr in der aufbauenden und aufrechterhaltenen Kraft mit Materie und Haus und wir bauen uns unsere Wohnhaft und sind dort verhaftet in unserer Materie und so weiter. Und da braucht es diese auflösende oder transformierende Energie. Positive Seite von Shiva. Negative Seite von Shiva. Sehr präsent auf unserem Planeten für diejenigen, die in das Rabbit Hole eingetaucht sind. Das sind die satanischen Kräfte. Das ist die Schattenseite von Shiva. Die satanischen Kräfte tauchen auf. Festhalten, anschnallen, durchatmen. Wenn es eine kollektive Ignoranz gegenüber dem Tod gibt. Wenn es eine Abspaltung und Verleugnung des Todes im Kollektiven gibt, dann gibt es natürlich die kleine Gruppierung, die als Schattenaspekt den Tod anbetet. In einer sehr verzerrten Art und Weise. Das heißt, dieser Schattenaspekt von Shiva, der ist sehr heftig auf diesem Planeten. Und eine der wichtigsten Funktionen energetisch ist, diesen Schattenaspekt zu erlösen und Shiva vom Schattenaspekt in den Lichtaspekt zu erheben. Und das können wir durch gelebte Transformation machen. Lichtschatten von den drei Hauptenergien im Kosmos, ist das deutlich geworden? Verständlich? Das sind Brahma, Vishnu, Shiva ist nur im Indischen die Terminologie. Es gibt auch in ganz, ganz vielen anderen Kulturen drei Hauptgottheiten, eine Gottheitstrinität für den Zyklus der Schöpfung. Das heißt, dass das etwas Archetypisches ist und nicht etwas Religionsspezifisches. Das ist mir nochmal wichtig, das zu erwähnen, weil das in allen möglichen irdischen Kulturen mit verschiedenen Gottheiten repräsentiert ist. Und zum Beispiel ein Shiva-ähnlicher Vertreter im Griechischen, wenn mich nicht alles täuscht, ist Poseidon. Das wäre so, ne? Übrigens auch in derselben Symbolik mit dem Dreizack. Poseidon, der Dreizack, auch Shiva wird mit einem Dreizack dargestellt. In manchen Darstellungen. Das heißt, es ist eine archetypische Symbolik einer bestimmten Kraft. Ja. Und es gibt auch, also ich weiß, dass es auch, aber da fällt mir die Begrifflichkeit nicht mehr ein. Also ich weiß, dass es im Germanischen gibt es auch einen Shiva-Vertreter, auch einen Vishnu- und Brahma-Vertreter. Es gibt aber auch bei den Inkas und Azteken gibt es auch welche, vielleicht finde ich das nochmal raus, wie es in den anderen Kulturen ist. Ich finde sowas immer sehr, sehr spannend, weil wenn es kulturübergreifend ist und religionsübergreifend ist, dann können wir wissen, das hat etwas mit einer Urschöpfungsordnung zu tun. Das ist nicht irgendetwas, was sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben, sondern es sind archetypische Vertreter von Urkräften, die sich in unserer Welt symbolisch darstellen. Poseidon, Shiva sind Vertreter davon. Und nach meinem Gefühl, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Menschheit gerade kollektiv vor uns haben, ist Shiva vom Schattenaspekt in den Lichtaspekt zu erheben. Eine der wichtigsten Aufgaben hier auf diesem Planeten. Damit wäre viel, viel in Bewegung gebracht. Das heißt, um es ganz verdichtet auszudrücken, wie könnte man Shiva vom Schatten ins Licht heben? Wir können Freundschaft mit der Vergänglichkeit schließen, Freundschaft mit dem Tod schließen. Den Tod auf eine nicht verzerrte, sondern eine wahrhaftige Weise wieder in unser Leben und in unser Dasein integrieren. Das war eine Integration von Shiva, mit dem Tod zu leben.